Heute wird extra lange predigt, weil sonst habt ihr eine Kinderstunde, müssen wir halt mal richtig lang predigen. Ja? Freut euch schon, oder? Samuel. Ja, ich habe da so ein, das nennt sich Bibel mit Sprachschlüssel, also da sind die wichtigsten, gängigsten griechischen Wörter drin, weil das Neue Testament ist ja in der griechischen Sprache geschrieben worden. Und eine Preisfrage, aber es gibt jetzt keinen Preis, ist, was meint ihr, welches ist das allerletzte Wort in diesem Sprachschlüssel? Das sind ja hunderte, vielleicht tausende Wörter erklärt. Und ich habe auch nachgeschaut, es gibt ein Buch, das haben wir auch da hinten, das nennt sich Analyse zum Neuen Testament, das sind alle Wörter drin, die es überhaupt im Neuen Testament gibt, also wirklich tausende. Und da ist es das vorletzte, aber in meinem Sprachschlüssel das letzte Wort. Was meint ihr, was es für eins ist? Amen, ja, Amen ist es mit A, das ist ziemlich weit vorne, das ist alphabetisch sortiert. Ziel. Ziel ist griechisch mit T. Ja, T ist nicht am Ende. Im griechischen Neuen Testament ist welcher Buchstabe am letzten? Alpha und Omega, also das O. Und das letzte Wort heißt nützlich. 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 Das ist zurzeit mein Lieblingskochgerät. Das ist total nützlich. Ich finde das genial. Weil mit dem Ding, wenn man da Soße anrührt, dann ist es nicht wie beim Schneebesen, dass immer so am Rand was drin bleibt, sondern mit dem kann man richtig schön so in der Rundung vor dem Topf unten so rum. Und das ist perfekt. Und ich habe es jetzt meiner Frau ausgeliehen, aber da jetzt mein Haus fertig ist, habe ich es natürlich wieder einkassiert. Das ist jetzt Zimpelshofen, wenn ich Soße anrühren muss. Das ist nützlich. Es ist gut und nützlich für die Menschen. Wo steht dieser Satz im Neuen Testament? Es ist gut und nützlich für die Menschen. Schon wieder Preisfrage. Wer weiß das? Es ist. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Bip. Titus Kapitel 3, Vers 8. Titus 3, Vers 8. Deshalb Titus, weil die Vilshofener haben durch einen Titusbrief gepredigt und heute Morgen um 10 Uhr war die letzte Einheit von Kapitel 3, Vers 8 bis 15 und ich hatte da die Ehre, darüber zu reden. Und die Frage ist jetzt in Kapitel 3, Vers 8, was ist gut und nützlich für die Menschen? Schaut mal. Schaut mal nach, was ist gut und nützlich für die Menschen? Für die Hutturmer, für die Vilshofener, für die Rudertinger, für die Tiefenbacher. Da gibt es was ganz was Besonderes, was in unseren evangelikalen christlichen Kreisen ja, fast unter den Tisch fällt. Kapitel 3, Vers 8, Titusbrief. Gute Werke. Gute Werke. Also gute Werke. Gute Werke. Genau. Und da steht hier, dies ist gut und nützlich für die Menschen. Das ist einem Griechischen wie zwei Mädchen, also wenn wir nochmal Zwillinge bekommen, dann ist es die Kala und die Ophelima. Das ist gut und nützlich für die Menschen. Vielleicht kriegt jemand Zwillinge, dann nennt sie so. Johannes, wenn die nächsten zwei Jungs Zwillinge, na, dann müssen schon Mädchen werden, Kala und Ophelima. Die guten Werke. Und wie bei einigen anderen Wörtern, interessanterweise, kommt das Wort oder das Thema gute Werke im Titusbrief siebenmal vor. Siebenmal, und das schauen wir uns kurz an. Hier sind die guten Werke ganz besonders wichtig und betont. Also ich habe hier immer so ein Textblatt und da ist sozusagen in jedem Kapitel geht es um gute Werke. Denn die guten Werke, das ist der Echtheitstest für die Christen. An die Werke erkennt man, ob jemand echt ist. An den Werken erkennt man, ob jemand wirklich Gott kennt. Und der erste Abschnitt, da kommt das, im ersten Kapitel kommt das Thema gute Werke nur einmal vor. Und zwar geht es hier um Menschen, die nicht in der Lage sind, gute Werke zu tun. Da heißt es in Kapitel 3, 1, Vers 16, diese Menschen, um die sich Titus kümmern soll, die er zurechtweisen soll, also da gibt es in der Gemeinde Leute, die werden so beschrieben, 1 Vers 16. Sie geben vor, Gott zu kennen, aber in den Werken verleugnen sie ihn und sind abscheulich und ungehorsam und zu jedem guten Werk unbewehrt. Zu jedem guten Werk unbewehrt. Also das ist die Feuerprobe für einen Christen. Ist er überhaupt in der Lage? In die Lage versetzt werden wir sowieso nur dadurch, dass wir Gott kennen und dann sind wir fähig, gute Werke zu tun. Und das müssen wir in der Gemeinde so beachten. Also, ich habe ein Ehepaar vor Augen, die ich kenne, die bekennen, dass sie Christen sind. Und wenn ich darüber nachdenke, dann denke ich immer, gut, dass sie nicht in der Gemeinde sind. Weil in ihren Werken verleugnen sie Gott. Ihre Werke sprechen eine ganz andere Sprache. Sie reden zwar von Jesus und vom Glauben, aber ihre Werke, die sind grausam und verdorben und abscheulich, so wie es hier ist. Und deshalb ist es gut, wenn sie nicht bei uns sind. Ja. Dann Kreta war eine besonders schwierige Situation, da gab es jede Menge von dieser Sorte. Und der Titus, der musste Männer auswählen, Älteste, die in der Lage sind, mit der gesunden Lehre diese Leute irgendwie hinzubiegen, zurechtzubringen. Also eigentlich ist es so, dass jede Gruppe, die irgendwie hier vorkommt, sich mit guten Werken beschäftigen soll. Diese Leute sind nicht in der Lage dazu, weil sie Gott nicht kennen, weil der Motor, der Antrieb gar nicht da ist. Und deshalb sind sie vom Bösen beherrscht. Im zweiten Kapitel aber, das sehen wir schon in Kapitel 2, Vers 1, da heißt es, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht. Und jetzt solle die Geschwister in der Gemeinde ermutigen, die alten Männer, die alten Frauen, die jungen Männer, die Sklaven und sich selbst, nur die jungen Frauen nicht. Die soll er nicht ermahnen, warum? Weil das ist einfach zu gefährlich für den Titus. Wahrscheinlich war er junge Bursche, der soll es nicht so viel mit den jungen Schwestern in der Gemeinde abgeben, der soll den älteren Frauen sagen, was die den jüngeren Frauen sagen sollen. Und um die anderen Gruppen soll er sich selber kümmern. Und er, in Kapitel 2, Vers 7, soll selbst ein Vorbild guter Werke sein. Er soll sich darstellen als ein Vorbild guter Werke. Damit sozusagen das, was er predigt, was die Geschwister tun sollen, sie sollen sich hervortun, ihm Gutes tun, dass jeder denkt, Mensch, beim Titus, da können wir uns was abschauen. Der ist unser Vorbild. Stelle dich selbst als ein Vorbild guter Werke dar. Das ist sei Kraft oder das ist sein Fundament seines Dienstes. Und dadurch ist er fähig, auch die Geschwister dazu zu ermahnen. Und wir haben zweimal im Titusbrief eine Einsortierung, was gute Werke beim Heil für eine Rolle spielen oder beim Glauben. Zweimal. Im zweiten Kapitel, ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben. Das war ein wunderbarer Vers fürs Brotbrechen. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte. Ja, wozu das Ganze? Wozu der ganze Prozess, das Werk, das der Herr tut? Ja, logisch. Der sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Das ist das Ziel, was der Jesus hat. Wenn wir gereinigt sind, wenn wir zu seinem Eigentum geworden sind, dann sollen wir eifrig sein in guten Werken. Und wahrscheinlich war der Titus nur jung. Und trotzdem, 2 Vers 15, soll ihn niemand verachten, denn er muss reden, ermahnen, überführen mit allem Nachdruck. Also nicht nur schieben, sondern nochmal sozusagen einen draufsetzen, mit Nachdruck. Dies rede, ermahne, überführe. Niemand soll dich verachten. Und in 3,1 haben wir es nochmal. Es geht ja hier um die Gläubigen, die leben ein Kontrastprogramm. Sie sollen die weltlichen Begierden verleugnen. Und in 3,1 heißt es, erinnere sie, das sind jetzt die Geschwister in der Gemeinde, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Zu jedem guten Werk bereit zu sein. Das ist toll. Und nochmal eine Einsortierung, was Werke und unsere Rettung miteinander zu tun haben. 3 ab Vers 4. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Rettergottes erschien, rettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Nicht aus Werken, sondern durch das Werk des Herrn Jesus werden wir gerettet. Nach seiner Barmherzigkeit, durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. So und dann, Vers 8. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst. Schon wieder. Da darf er nicht locker lassen. Dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, also was soll uns beschäftigen, was soll unseren Alltag bestimmen als Christen, da haben wir es wieder, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Und nicht nur der Titus selbst, die Geschwister in der Gemeinde, sondern auch die Mitarbeiter des Paulus, also so verstehe ich 3 Vers 14, da sagt er nämlich, lass aber auch die unseren lernen, also ich denke, da meint die Mitarbeiter vom apostolischen Team, die Missionarskollegen, so stelle ich mir das vor, lass auch die unseren lernen, sich für die notwendigen Bedürfnisse um gute Werke zu bemühen, damit sie nicht unfruchtbar sind. Also jede Gruppe ist aufgefordert. Wir tun uns hervor, wir sollen uns hervortun mit guten Werken. Und es ist eigentlich so, ist mir irgendwie klar geworden die letzten Tage, dass der Titusbrief all die Themen enthält, die gerade bei den Freikristen unterbelichtet sind. Da gibt es mehrere Themen, die sprechen wir jetzt nicht an, aber eins davon ist die guten Werke. Wir sagen aber ohne Werke, aus Gnade, sagen wir gläubig, aber da war's, ja, aber du bist ja aus Gnade gerettet für die guten Werke, zu den guten Werken, wie wir es im Epheserbrief Kapitel 2 mal gelernt haben. Ja. Und davon hängt unsere Fruchtbarkeit ab in der Gemeinde. Davon hängt es ab, wie es mit unserer Gemeinde vorangeht. Und da gibt es ganz unterschiedliche Dinge. Wir haben heute noch in Vilshofen darüber diskutiert, nach dem Gottesdienst, was ist ein gutes Werk, wie sieht das aus? Das müssen wir mal zu einer anderen Stelle beantworten oder jeder für sich selbst. Ja, unsere Kinder, also der Samuel und der Jonathan, wenn es mal Geld gibt, Samuel, gell, zufälligerweise Weihnachtsgeld und so, dann gibt es irgendwas beim Netto, was man brauchen kann. Und da hat der Samuel so ein tolles Ding gefunden, wo ich sofort erkannt habe, das ist eigentlich, das widerspiegelt die Gemeinde. Das ist super. Wie viel hat es gekostet? 7 Euro. Ich habe gedacht, 3 Euro. Na, ist auf alle Fälle super. Also das ist sozusagen die Gemeinde. Pass auf, das funktioniert folgendermaßen. Jesus ist das Licht der Welt. Okay? Das ist einmal klar. Das ist der Herr. Das ist unsere Basis. Das ist unser Herz. Das ist innen. Das schlägt in unserer Brust. Und das ist die Gemeinde. Okay? Das ist die Gemeinde, die sozusagen, die tut den Herrn Jesus, sie beinhaltet den Herrn und spiegelt ihn irgendwie wieder. Und das Ganze funktioniert so, dass das sich auch noch dreht. Aber das ist noch nicht alles, sondern es gibt auch noch die Gemeindemitglieder. Die Gemeindemitglieder sind ganz verschieden geartete Leute und lebendige Steine. Und die müssen jetzt sozusagen da in die Gemeinde eingefügt werden. Habe ich irgendwas verloren? Oh, Samuel, du bist runtergefallen. Unter den Tisch gefallen. Und jeder ist irgendwie unterschiedlich und wird sozusagen dann in die Gemeinde eingebaut. Ich habe jetzt nicht die Zeit, alle 19 Gemeindemitglieder hier einzufügen. Es ist ja da eine kleine Gemeinde, so Wilshofen wahrscheinlich, und dann ist es Feierabend. Nein. Du sollst die weltlichen Begierden verleugnen. Wir haben uns abgewandt von den alten Dingen. Naja, ist natürlich eine Disco-Kugel, aber wenn es geheiligt wurde, dann kannst du Samuel im Kinderzimmer einschalten. So, und dann, wenn wir uns nicht mehr um uns selbst drehen, sondern um den Herrn, dann Licht aus. Dann kommt das dabei rüber. Warte mal. Toll, oder? Super, Samuel, super gemacht. Kauf wieder was ein. Das ist locker 7 Euro wert. Vielleicht könnt ihr hier die 7 Euro an Samuel wieder zurückzahlen, dann hast du das Geld wieder herin. Ja. Also. Das letzte Wort, das ist das vorvorletzte Wort tatsächlich bei den kompletten Wortschatz vom Neuen Testament. Das letzte Buchstabe des Omega im Griechischen. Ja, da würde ich jetzt für uns sagen als Gemeinde, das letzte Wort, nämlich nützlich, ist noch nicht gesprochen. Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen. Wir haben noch was zu tun. Wir haben noch einen Auftrag, Menschen zu retten, den Herrn wiederzuspiegeln, uns mit guten Werken hervorzutun, eifrig zu sein in guten Werken. Und dann, denke ich, tun wir das, was der Herr von uns erwartet. Und für 23 ist es vielleicht ein Gebetsanliegen, dass wir jetzt noch gemeinsam vor den Herrn bringen, dass wir uns bewusst machen, wo sind die Werke, wie sehen sie aus, und dass wir sie ganz, ganz ausfüllen, dass wir nichts liegen lassen von dem, was der Herr von uns erwartet. Gut. Beten wir noch gemeinsam. Ja, Herr, wir danken dir für die Ermahnung im Titusbrief, dass wir eifrig sein sollen zu guten Werken. Und wir freuen uns so über die ganze gewaltige Vielfalt, die wir in der Gemeinde haben. Mach es jedem Einzelnen deutlich, wo seine Begabung liegt, was du von ihm erwartest. Lass uns auch über unsere Gemeindegrenzen hinaus zum Segen werden, sei es in Rumänien oder in anderen Ländern. Und dass wir mit guten Werken ein fruchtbares Leben führen, das dich verherrlicht. Bitte, Herr Jesus, hilf uns. Möchten wir gern vorankommen, geistlich wachsen und uns ausstrecken hin zu dir. Danke dir, Heiland. Amen.